Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Ja, hallo. Ich hoffe, Sie sind bereit für einen Jahrhundertdialog der Filmgeschichte. Den spiele ich Ihnen jetzt nämlich. Kleine Orientierungshilfe noch vorab. Der Mann, der antwortet, ist Sylvester Stallone als Rambo.
Mr. Griggs hat geschickt Ausrüstung, die Sie wollten. Möchten Sie Ausrüstung jetzt sehen?
Ja.
Ist es das, was Sie haben wollten?
Ja.
Was ist das?
Sprengzünder.
Und das?
Das ist blaues Licht.
Und was macht es?
Es leuchtet blau.
Ja, so eine gewisse Stringenz ist dem nicht abzusprechen, oder? Ob die Sylvester Stallone-Doku, über die wir heute sprechen, ähnlich geradlinig veranlagt ist, das erfahren Sie so in ungefähr einer Viertelstunde bei uns. Wenn Sie wissen wollen, wie sich Megastädte anfühlen, obwohl Sie vielleicht gar nicht in einer solchen leben, dann schauen Sie sich unbedingt die Bilder von Michael Wolff an, insbesondere die Bilder aus Hongkong, seiner Wahlheimat. Tokyo Compression zum Beispiel, das ist eine wirklich großartige Fotoserie. Da zeigt er Stadtmenschen in der Tokioter U-Bahn ihre Gesichter in Nahaufnahmen und zwar hinter den Glasscheiben dann der Bahn, an denen der Schweiß mal mehr, mal weniger runterläuft, je so nach Überfüllungsgrad der Bahn. Und das sind fotografische Blicke, die tatsächlich erahnen lassen, wie es den Menschen geht. Preisgekrönt auch. Dreimal hat Michael Wolff den World Press Photo Award gewonnen. Heute kam die Nachricht, dass er mit 64 Jahren in Hongkong gestorben ist. Ein langjähriger Wegbegleiter von ihm ist Ingo Tauporn, Kurator im Haus der Fotografie in den Deichtorhallen in Hamburg, also dort, wo die letzte Ausstellung von Wolff zu sehen war. Live in Cities hieß die. Tag, Herr Tauporn.
Guten Tag, Herr Kranzer.
Ja, Wolffs Blicke auf die Stadt, die wirken auf mich wie Blicke gleich in die Seele der Stadt und ihrer Menschen. Wie würden Sie das beschreiben, seinen Blick als Fotograf?
Ich glaube, das Interessante halt einfach bei Michael Wolff ist, dass er wirklich diesen Wechsel zwischen dieser Privatheit und der Öffentlichkeit, zwischen dieser Intimität und auf der anderen Seite aber auch den Voyeurismus halt in seinen Bildern irgendwie einfängt. Also Sie betonten gerade irgendwie Tokyo Compression, diese Unmittelbarkeit halt einfach von Gesichtern, die nicht dem Blick im Bild des Fotografen ausweichen können, aber er bleibt und er hat es ja auch nicht mit Teleobjektiv fotografiert, sondern eben halt 50 Zentimeter vor diesen Menschen und dabei begegnet man als Betrachter ganz unmittelbar halt einfach diesen Menschen und sie werden, wenn man so will, wie so eine Art Pass pro Toto, sie werden an sich eigentlich zu etwas, wo wir uns selbst natürlich immer die Frage stellen müssen, wie will ich eigentlich leben, also heute und in der Zukunft, ja, und das konnte er natürlich halt einfach in diesen Metropolen, insbesondere in diesen asiatischen Städten wie Hongkong oder eben halt natürlich auch Tokio, am besten halt einfach irgendwie nachspüren. Also er sagte immer, ja, es gibt so eine visuelle Grammatik der Städte. Und da hat er sich ganz obsessiv eben halt einfach auf diese asiatischen Städte irgendwie hinein begeben, um das auch aufzuspüren und den Betrachter daran teilnehmen zu lassen.
Bei Ihnen waren jetzt Fotos von ihm zu sehen, aber das optische Highlight, das war vielleicht eine Installation namens The Real Toy Story. Das ist eine Wand mit 20.000 Spielzeugen dran, made in China. Und mittendrin sieht man dann Porträts von Arbeiterinnen und Arbeitern in chinesischen Spielzeugfabriken. Wie politisch war Michael Wolff?
Ich glaube, das war für ihn halt einfach am Ende immer wichtig. Also die Initialzündung an sich, eigentlich dieser Toy Story, ist erst einmal eine ganz biografische gewesen, wie viele seiner Arbeiten eben halt einfach erstmal biografisch motiviert gewesen sind. Und bei The Real Toy Story war es halt einfach so, dass er sich daran erinnerte, dass er eigentlich als Junge aufgewachsen in einem intellektuellen Haushalt, die natürlich eher halt einfach ihm Holzspielzeug zum Spielen gegeben haben und er eigentlich nie das bekam, was Kinder immer wollen, nämlich eben halt diese Vielfalt und Buntheit eben halt von von Plastikspielzeug. Und als er dann irgendwann mal die Möglichkeit hatte, in einem Antiquariatsladen plötzlich so eine ganze Kiste zu entdecken und sie gleich sofort eben halt einfach en gros gekauft hatte, dachte er sich, also er würde gerne da halt einfach eine Installation mitmachen. Und dann kam für ihn halt einfach irgendwie der Punkt, dass das nicht einfach nur noch eine reine visuelle, ja, bunte Vielfalt irgendwie darstellen sollte, sondern ihm war natürlich sehr klar bewusst, was eigentlich heute Plastik auf der einen Seite, aber eben halt sozusagen eben halt diese Wunderfabrik halt einfach China, ja, die also alles, was man sich vorstellen kann, produziert und damit natürlich auch den Markt überschwemmt, alles made in China, dass da dem etwas noch entgegengesetzt werden muss. Und da erinnerte er sich eben halt in seiner Laufbahn auch als Journalist, als Bildjournalist, dass er in China eben halt Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Fabriken, die ja teilweise doch nicht so sehr menschenwürdig irgendwie auch geführt werden, fotografiert hat. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch für den Betrachter so ein Spannungsfeld. Einerseits, man wird angezogen, eben halt oder von diesem Traum eines jeden Kindes, ja, eine Flut aus Geschenken und Entdeckungsmöglichkeiten, ja, aber auch gleichzeitig so eine fundamentale Kritik eben halt an den Arbeits- und Lebensbedingungen der globalen Megaindustrie. Und das macht sich natürlich dann in dieser Wand, von der man überwältigt gewesen ist, macht sich das breit. Und ich kann Ihnen sagen, es sind nicht im Haus der Fotografie waren es nicht 20.000, sondern der Wunsch von Michael war, weil das Haus natürlich
Millionen.
Auch für Fotografen, nein, nicht 20 Millionen, aber es waren 40.000 Spielzeuge. Es war die größte Installation, die jeweils eben halt von dieser The Real Toy Story international gezeigt wurde.
Vielleicht noch zu seiner Herangehensweise. Es gibt da so eine Geschichte, Sie haben das schon angedeutet, wie das anfing bei dieser Wand. Da ist er mit seiner Frau und seinem Sohn in einem Second-Hand-Laden und dann passierte das, wie er hier erzählt.
An der Kasse habe ich einen riesigen Sack Spielzeuge gefunden, 1,20 Meter hoch und Durchmesser von 80 Zentimeter, vollgefüllt mit kleinen Plastikspielzeugen und hat nur $5 gekostet. Und den habe ich halt sofort genommen und ich merkte, wie ich süchtig wurde. Und dann habe ich ein paar Tage darüber nachgedacht und bin dann auf die Idee gekommen, das sind jetzt 600 Spielzeuge. Wie wäre es, wenn ich 6.000 Spielzeuge habe?
Ja, und dann wurden es ja sogar 40.000. Also Alltagsimpuls aufnehmen, Sucht entwickeln, Sucht künstlerisch verarbeiten. War das seine typische Arbeitsweise?
Naja, Michael Wolf hat einen Satz gesagt, der wirklich sich sehr eingeprägt hat. Er hat gesagt, Kunst ist der einzige Ort, wo Obsession belohnt wird. Ja, und das kann man, glaube ich, in all seinen Arbeiten und seinen Serien irgendwie beobachten, dass er eine unglaubliche Intensität in seiner Betrachtungsweise, in seiner Herangehensweise erkennen lässt. Also etwas, was sich in unterschiedlichsten Serien, wie zum Beispiel damals in seinen Sunrises, die wir hier auch im Haus der Fotografie zum ersten Mal gezeigt haben, Changshao Sunrises, jeden Morgen zwischen 6 und 9 oben bei ihm auf der Terrasse sitzen, ein Blick eben halt zu Hongkong Island und jedes Mal irgendwie mehrere Fotos und dann eben halt einfach die Vorstellung, am Ende ist es ein Projekt mit 365 Sonnenaufgängen, die er dann natürlich dann auch immer in seinen Büchern und er hat in den letzten 15 Jahren, das muss man sich vorstellen, über 30 Bücher publiziert. Das sind teilweise ja 2 Bücher, manchmal 2, 3 Bücher im Jahr gewesen. Das ist schon wirklich unglaublich. Dieses Obsessive mit einer unglaublichen Intensität und damit eben halt einfach auch einer gewissen Art der Vollendung, das ist, glaube ich, ganz bezeichnend für die Arbeit von Michael Wolf gewesen. Und diese Faszination, die er selbst auch gespürt hat, die hat sich auch auf den Betrachter übertragen.
Na, obsessiv, aber gleichzeitig klingt er so in sich ruhend. Also nicht nur in diesem O-Ton gerade eben, sondern auch sonst so in Interviews. War er das als Mensch, ruhig, bedacht, in sich ruhend?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, auch wirklich das allerletzte Interview, ein Talk mit ihm hier im Haus der Fotografie gemacht vor wirklich 300 Leuten. Er hatte wirklich auch die Fähigkeit, auch wenn er am Anfang irgendwie aufgeregt war, plötzlich in einen Duktus zu kommen, auch in einen Sprachduktus, und das hört man eben halt an der Einspielung wirklich sehr gut, dass man ihm gerne irgendwie zuhörte und dass man das Gefühl hatte, er ist absolut immer mit dem, was er tut, im Reinen. Also ich würde das jetzt mal auf der anderen Seite sagen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass immer die Nachricht von diesem wirklich absolut plötzlichen Tod einen wirklich so schockiert, wo man gar keine Antworten jetzt in diesem Moment hat, was da eigentlich wirklich letztendlich passiert ist.
Michael Wolf ist gestorben, seine Bilder werden zweifelsohne bleiben und die können Sie sehr anschaulich verfolgen und sehen unter foto.michaelwolf.com, Foto mit PH und Wolf mit einem F. Da finden Sie eine sehr große Übersicht aus seinem Werk. Ingo Taubhorn war das im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir sind hier in Hollywood mit Sylvester Stallone. Können wir die Aussprache einmal klären? Ist es Stallone?
In der alten Heimat, ja. In Amerika ist es Stallone, wie Malone, mit einem stummen E.
Ja, heute weiß jeder in Hollywood, wie man Sylvester Stallone ausspricht. Sie haben einen O-Ton aus der Sylvester Stallone-Doku gehört, die heute auf Arte läuft. Ich habe drüber gesprochen mit Actionfilm-Experte Oliver Nöding. Tag, Herr Nöding.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Ich würde doch den Titel der Doku schon stark anzweifeln. Ja, der ewige Held. Sylvester, die City Cobra Stallone. Sylvester, was tut blaues Licht? Es leuchtet blau. Stallone, ja. Zitat Rambo 3.
Richtig. Ja, also warum beschäftigen wir uns heute mit Sylvester Stallone? Ich glaube, dass er in den 70er Jahren ja zu Prominenz kam und damit einer der letzten seiner Generation ist, die wir heute noch im Kino bewundern dürfen, auch wenn der Verfall sichtbar vorangeschritten ist. Aber er hat das Kino der letzten 30, 40 Jahre doch maßgeblich beeinflusst.
Echt? Also ich bin ja nicht ganz überzeugt, denn abgesehen von Copland erinnere ich mich nie an einen tiefsinnigen Stallone. Und auch im Vergleich zu Arnold Schwarzenegger in diesem mimischen Spiel, da geht es wirklich so um Hunderttausendstel Mikrobewegung in einem Gesicht, war Schwarzenegger immer leicht vorne. Sie müssen mich noch überzeugen, was macht Stallone zu einem Helden und so wichtig für die letzten 30 Kinojahre?
Naja, ich glaube, Stallone hat mit Rocky und Rambo zwei Figuren erfunden, die uns erstmal seit diesen 40 Jahren und über mehrere Filme immer begleitet haben und beschäftigt haben. Damit, glaube ich, auch eine Grundlage gelegt hat für die ganzen Actionhelden, die uns in den letzten Jahren immer wieder begegnet sind. An dem Werdegang dieser beiden Figuren kann man auch ganz schön erstmal seine eigene Entwicklung nachvollziehen und auch immer ein bisschen die Entwicklung, die das Kino in dieser Zeit gemacht hat. Zum Tiefgang, ja, das kann man durchaus so sehen. Da würde ich mich gar nicht so sehr gegen wehren, aber Kino ist ja auch immer ein Ort des Affektes und der Triebabfuhr. Ich glaube, da hat Stallone es geschafft, die Menschen zu bewegen einfach, ja, mit seinen sehr einfachen Helden und auch Probleme Geschichten ins populäre Kino zu bringen, die man so vielleicht vorher noch nicht gesehen hatte.
Was ist die Position des Dokumentarfilms? Welche Filmreihe war demnach wichtiger für Stallone, Rocky oder Rambo?
Ja, die Dokumentation frühstückt die beiden Reihen eigentlich so nacheinander ab. Man muss dazu sagen, dass Stallone ja den Rocky erfunden hat, als er selber völlig mittellos war. Als junger Schauspieler in den 70er Jahren, der da in einer kargen Wohnung saß und dachte, wie er denn nun zu Geld kommen kann, weil es mit seiner Schauspielkarriere nicht recht vorwärts ging. Und im Prinzip hat er dann seine eigene Geschichte auf diesen Boxer übertragen. Also die Hauptinspiration war wohl ein Kampf, den er gesehen hat zwischen Muhammad Ali und einem krassen Außenseiter, der es geschafft hat, bis in die letzte Runde sich durchzuboxen im wahrsten Sinne des Wortes und erst dann unterlegen ist. Und das war seine Inspiration. Da sah er sich auch, glaube ich, selber drin wieder und er fand dann den Rocky. Hat dann auf massiv viel Geld verzichtet, um eben diese Rolle zu übernehmen als völlig unbeleckter Schauspieler. Den kannte keiner, außer Nebenrollen war da vorher nichts gewesen. Und er machte sich diese Figur komplett zu eigen. Also man sieht dann im zweiten und dritten Teil, ja, wie Rocky den ganzen Reichtum sinnlos verprasst. Da gibt es auch in der Dokumentation eine Passage, in der Stallone ja das von sich selber sagt, ne, dass er mit diesem Reichtum auf einmal gar nicht mehr klargekommen ist. Ja, diese beiden Figuren laufen wirklich genau nebeneinander. Im Prinzip kann man diese beiden Figuren ja gar nicht voneinander trennen.
Gibt es denn eine These dafür, was zu seinem Erfolg geführt hat, warum er sich durchsetzen konnte im Kino als Actionstar? Man sucht ja manchmal nach so dem einen Grund vielleicht oder den zweien.
Ich glaube schon, dass sich das Publikum gut mit ihm identifizieren konnte, weil er jetzt nicht der klassische Künstlertyp war. Es wird immer in der Dokumentation auch immer wieder darauf eingegangen, dass er durch eine Gesichtslähmung eben diese etwas hängenden Augenlider hatte, die ihn halt nicht so zum Vorzeigeschönling prädestinierten. Man konnte das gut auf andere Verhältnisse übertragen, ja? Also dass man sich den ganzen Frust, den der Alltag so mit sich bringt, sich davon freiboxt, ja? Nach oben an die Spitze. Das ist auch Stallones eigene These zu seinen Rambo-Filmen übrigens, dass er sagt, so eigentlich geht es da rum, Frustration abzubauen. Ja? Er schickt dann halt Rambo nach Vietnam und lässt dann dort Horden von Feinden ummähen. Und eigentlich ging es ihm gar nicht so sehr um die Politik, sondern um diese Unterdrückung des einfachen kleinen Amerikaners im Prinzip.
So, und jetzt taucht tatsächlich aber Arnold Schwarzenegger in dieser Doku nicht auf. Ich dachte mir, das wäre ungefähr so, als würde man aus dem ersten James-Bond-Film Dr. No rausschneiden. Ne? Also James Bond Jagd würde der dann heißen. Also wie kann man auf die Idee kommen, Arnold Schwarzenegger nicht vorkommen zu lassen in so einer Doku, das Duell der Giganten?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Eigentlich hätte der da schon reingehört. Es gibt auch eine lustige Anekdote dazu, dass Arnold Schwarzenegger ja wusste, dass es da diese Rivalität gab und auch diese Eifersucht. Ihm war klar, dass ja alles, was er versuchen würde, da würde Stallone sich bemühen, ihn eben zu toppen. Und da gab es ja in den frühen 90ern den Film Stopp oder meine Mami schießt, den Stallone gemacht hat. In seiner Phase, wo er versuchte, Komödien zu machen. Und es gibt so eine Anekdote, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass eben Arnold Schwarzenegger bewusst das Gerücht lancierte, dass er die Hauptrolle in diesem Film übernehmen wolle. Und daraufhin Stallone alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um ihm diese Rolle abzuluxen.
Diese Rolle seines Lebens.
Genau, das ist ihm dann ja auch gelungen. Der Film war ein Riesenflop.
Das war der teuflische Plan des Dr. Arnold Schwarzenegger.
Ganz genau.
Kommen wir aber nochmal auf die Doku zurück. Ehrenrettung, haben Sie gerade gesagt. Ja, ist es so schlimm? Also ist das jetzt sehenswert oder nicht? Und lernt man in dieser Doku etwas, was man über Schwarzenegger, wollte ich jetzt schon sagen, über Stallone vorher noch nicht wusste?
Also interessant sind auf jeden Fall die vielen Aufnahmen aus den letzten 40 Jahren, die es von ihm gibt. Also man sieht immer wieder Fernsehauftritte von ihm in den verschiedenen Phasen seiner Karriere. Das ist schon ganz interessant zu sehen, wie er sich in dieser Zeit verändert hat. Man sieht Ronald Reagan, hört den berühmten Spruch, in dem der ehemalige Präsident davon träumt, den Russen den Rambo rüberzuschicken, was man so vielleicht gerade hier in Europa damals gar nicht so mitbekommen hat. Man muss eben damit leben, dass viele Sachen weggelassen oder auch sehr verkürzt werden.
Oliver Nöding, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und die Doku, über die wir gesprochen haben, die können Sie heute um 21.45 Uhr auf Arte sehen und natürlich auch in der Arte Mediathek. Stallone, der ewige Held.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heike Bredol.
Die Schwedische Akademie, das Gremium, das den Literaturnobelpreis vergibt, bekommt einen neuen Leiter. Der Literaturwissenschaftler Mats Malm wird den Posten des ständigen Sekretärs am 1. Juni übernehmen. Er löst Anders Olsson ab. Malm ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität in Göteborg. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und sich als Übersetzer einen Namen gemacht. Im vergangenen Jahr wurde die Vergabe des Preises wegen eines Skandals in der Schwedischen Akademie abgesagt. Dieses Jahr sollen deshalb zwei Literaturnobelpreise vergeben werden. Malm wurde erst vor 4 Monaten in die Akademie aufgenommen. Der 54-Jährige hat versprochen, die bereits begonnene Reformarbeit fortzusetzen. In Hongkong wird heute das Museum zur blutigen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung wiedereröffnet. In wenigen Wochen jährt sich das Massaker auf dem Tiananmen-Platz zum 30. Mal. Damals kamen mehrere hundert Menschen in Peking ums Leben, als das Militär einen Protest mit großer Brutalität auflöste. Das autonom regierte Hongkong ist der einzige Ort, an dem an die Toten des Massakers erinnert werden darf. In Festlandchina wird Erinnerung und Aufarbeitung von der Staats- und Parteiführung verhindert. Steffen Wurzel hat in Hongkong einen der Ausstellungsmacher getroffen.
Lange war unklar, ob und wo das 4. Juni-Museum im Gedenkjahr 2019 überhaupt neu eröffnet werden kann. Denn erst im Dezember haben Richard Tsui und seine Mitstreiter die neuen Räumlichkeiten gekauft.
In den vergangenen Jahren waren wir mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Das waren subtile und indirekte Schwierigkeiten.
Seit 2016 war das 4. Juni-Museum quasi obdachlos. Damals wurde die Gedenkausstellung von der Gebäudeverwaltung vor die Tür gesetzt.
Die Cranberries, die Band der verstorbenen Sängerin Dolores O'Riordan, bringen heute ihr letztes Album heraus. Es trägt den Titel The End und ist der verstorbenen Sängerin gewidmet. Die Musiker haben dazu die aufgenommenen Demo-Versionen der Iren bearbeitet. Bandmitglied Mike Hogan.
Es ist nicht ungewöhnlich für uns, dass die finalen Versionen auch Teile der Demos enthalten. Einfach, weil Dolores oft das Gefühl, das die Demos transportierten, besser fand. Wir mussten auch gar nicht viel an ihrer Stimme herumschrauben. Auf ein paar Songs fehlten ein paar Backing-Vocals. Davon abgesehen, stammt der gesamte Gesang aus den Demo-Versionen.
But I mean, other than that, what you're hearing is are the demo vocals that Dolores did.
Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb heute Morgen im Alter von 88 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See. Das teilt ihre Tochter mit. Vor allem als Darstellerin großer Frauenrollen hatte sich Schwiers einen Namen gemacht. Als Mutter Courage war sie in Brechts gleichnamigem Stück zu sehen. In Salzburg spielte sie die Botschaft im Jedermann. Auch in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen war Schwiers zu sehen, etwa in Serien wie Derrick, Tatort, Unser Charlie oder in Der Bulle von Tölz.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Ja, anwesend. Sie hoffentlich auch, sonst wäre es so ein bisschen blutleer, nicht wahr? Was machen unsere nächsten Gäste, die Gebrüder Edler, die Gründer des Kunst- und Architekturbüros Realities United? Sie tunen Architektur, so hat das einer der Gebrüder Tim Edler mal auf den Punkt gebracht. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wie funktioniert denn Ihr Tuning, um mal so ein basales Verständnis zu bekommen von dem, was Sie tun?
Ja, das bedeutet, dass wir sehr oft Arbeiten machen, wo wir Architektur leicht verändern. Oft in einer künstlerischen Art und Weise und dadurch eben so eine Art Zusatzebene hineinbringen, einen anderen Aspekt eigentlich.
Und das machen wir an einem Beispiel konkret. In der Berlinischen Galerie wird ab heute eine Idee von Ihnen eine Rolle spielen, die heißt: Kohlekraftwerke sollen statt konstanten Rauchwolken Rauchringe ausstoßen. Das wollen Sie umsetzen. Warum?
Das ist eine Ausstellung, mit der wir gleichnamig eigentlich dieses Projekt Fazit initiieren wollen, so heißt das Vorhaben. Und das ist eine Art kulturelles Begleitprogramm eigentlich zu diesem bevorstehenden Wandel, der uns ins Haus steht. Also die Abschaltung der Atomkraftwerke ist ja beschlossen und die Abschaltung der Kohlekraftwerke wird erwartet, nachdem der Bericht der Kohlekommission vorliegt. Das ist ein gewaltiger Umschwung, der da auf das Land zukommt und auf die Menschen zukommt. Und bisher wird das eben immer sehr stark anhand von wirtschaftlichen Faktoren, Standortfaktoren, Arbeitsplätzen und so weiter verhandelt, aber sehr wenig eigentlich darum, was das an Geschichte bedeutet für die Menschen, was das für ein großer Faktor war für unser Leben in der Vergangenheit und auch die Unsicherheiten, die damit verbunden sind, wie die Zukunft aussehen wird.
Und das alles sollen Rauchringe ausdrücken.
Das würde ich jetzt nicht sagen, das sind Dampfringe übrigens, keine Rauchringe, weil normalerweise kommt aus dem Kraftwerkskühlturm ja nur Wasserdampf raus. Manchmal wird auch heimlich da noch Rauchgas eingeleitet, das ist aber eher nicht der Regelfall. Und die Ringe sind sicherlich jetzt nicht, die zeigen das nicht alles, aber die sind vielleicht das katalytische Moment, was man braucht, um sowas zu diskutieren. Und deswegen interessiert uns das.
Weil Ring gleich Reduzierung von dem, was da ausgestoßen wird, nahendes Ende, das angekündigt wird?
Wir haben da übrigens auch keine große Auswahl, welche Symbole wir in den Himmel pusten können. Es sind halt Ringe, große Kühltürme machen große Ringe, keine Einsen oder Xen, sondern eben Ringe. Es ist eher ein abstraktes Symbol, dass wir überhaupt eigentlich noch mal kurz vor Ende
hier auch eine Thematisierung vornehmen. Also kein klammheimliches Abschalten, sondern in erster Linie überhaupt erstmal sowas Feierliches. Ja, also da passiert erstmal noch mal was ganz Besonderes. Und etwas, was übrigens nebenher auch wahnsinnig schön ist, also das sind riesige Dampfringe, die auch sehr weit hoch in den Himmel steigen werden. Dahinter steckt nämlich ein sehr faszinierendes physikalisches Phänomen, was dafür sorgt, dass diese Ringe lange beieinander bleiben, so wunderschön anzuschauen. Also das ist eigentlich erstmal überhaupt einen Akzent zu setzen in der Landschaft. Ja? Mhm. Und nicht umsonst kümmern wir uns auch bei diesem Projekt um die 34 Großkraftwerke, die eben A, abgeschaltet werden und B, auch so riesig sind an sich schon als Anlage. Und drittens auch diese riesigen Kühltürme haben, die dann nochmal die Dampfwolken ausstoßen. Also wir reden über die Kraftwerke, die wir als Landmark ohnehin wahrnehmen.
Könnte man das auch so programmieren, wie versierte Raucher das hinbekommen? Also die kleineren Ringe durch die größeren so durchstoßen?
Das haben wir jetzt nicht geprüft. Also wir sind erstmal froh, dass wir glauben, nachgewiesen zu haben, oder wir haben eine Ahnung davon, dass das tatsächlich funktioniert. Dass es also keine Utopie ist. Man kann das schon machen. Dieser Mechanismus, den man in die Kühltürme einbringen müsste, ist relativ einfach. Über solche Spirenzien, sage ich mal, haben wir uns da noch keine Gedanken gemacht.
Ja, der Mechanismus ist einfach. Wie einfach?
Man kann sich das vorstellen als eine Art Membran, die aus einem Netz besteht mit Klappen dran. Und diese Klappen werden durch den Aufwind, der normal in dem Kühlturm drin ist, eben aufgehalten. Die kann man dann nach unten spannen. Und wenn man die entlässt und die nach oben schnellt, wie an so einem Bungee-Jumping-Seil kann man sich das vorstellen, dann werden diese Klappen durch die Beschleunigung automatisch geschlossen und der Dampf wird dann eben nach oben raus beschleunigt. Und durch diese stoßartige Beschleunigung aus der Öffnung raus entsteht dann eben dieser Ring.
Was sagen Kraftwerksbetreiber dazu? Gibt es hierzu schon Rückmeldungen?
Nein, die Ausstellung ist ja so eine Art Bewerbungsschreiben, hat Tim gesagt, für dieses Projekt. Wir haben schon öfters Projekte gedacht, die dann sehr lange gedauert haben, nach denen erstmal niemand gefragt hat. Aber irgendwo muss man ja anfangen und insofern ist heute auch ein guter symbolischer Tag dafür, denn heute ist der 33. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe. Insofern passt es eigentlich wunderbar, heute über sowas zu diskutieren. Und deswegen gibt es auch ein Begleitprogramm in der Ausstellung, wo wir mit verschiedenen Leuten eben über dieses Projekt diskutieren wollen. Das heißt, es ist eben auch eine Diskussionsplattform eigentlich, darüber zu reden, ist es eigentlich eine tolle Idee, wollen wir das machen, können wir das machen.
Eine naheliegende Frage, gerade bei spezielleren Ideen, ist ja immer, warum tun eigentlich Menschen, was sie tun? Wie ist das bei Ihnen zu erklären?
Ich nehme an, die Frage bezieht sich darauf, warum machen wir uns Gedanken über so ein Projekt? Das liegt zum Teil einfach in der Art, wie wir arbeiten. Also wir haben ja ein Büro, was ab und zu Ideen in die Welt bringt. Das sind manchmal Ideen, um die wir gefragt werden, künstlerische Ideen. Und manchmal eben auch Ideen, um die wir nicht gefragt werden. Und eigentlich glauben wir, dass gerade die nicht gefragten Ideen oft auch die wichtigen sind.
Wie diese jetzt zum Beispiel,
ja,
über die wir gesprochen haben.
Weil was zeichnet sie aus? Es gibt eigentlich erstmal keinen Auftraggeber. Deshalb ist die Frage nach den Kraftwerksbetreibern richtig. Ist zu erwarten, dass irgendein Einzelner in der, ich sag mal, Gruppe, die hier in Frage kommt, vielleicht Wirtschaftsministerien, Kulturministerien, Länder, Bund, Kraftwerksbetreiber, Kommunen, dass jemand Einzelnes eigentlich so ein Ansinnen nachfragt? Eher nein. Was wir hier mit vorhaben, mit dem Projekt, ist ja eben auch solche Querschnitts- und Verbindungsmotivationen überhaupt in die Welt zu bringen. Klingt sehr utopisch, aber kann funktionieren. Wo das zum Beispiel funktioniert hat, sehr gut, ist in Berlin, wo wir vor 20 Jahren gesagt haben, wir wollen den Spreekanal an der Museumsinsel umbauen zu einem ökologischen, beschwimmbaren Stück Wasser. Das haben dann alle für verrückt gehalten. Nach 20 Jahren ist es dann soweit. Aber es ist natürlich auch damals ein Projekt gewesen, was eigentlich jeden Einzelnen überfordert hätte.
Ja, das ist das Flussbadprojekt in Berlin. Und um weitere Ideen von Tim und Jan Edler geht's gleich, sowie auch um den langen Weg zur Umsetzung und warum die Zeit auf diesen langen Wegen für die beiden spielt. Deutschlandfunk Kultur mit den Architekten Tim und Jan Edler, die tunen Architektur, um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu reflektieren. Die neueste Idee ist, Schornsteine von Kohlekraftwerken so zu manipulieren, dass sie Dampfringe statt Dampfwolken ausstoßen. Gefragt hat sie danach keiner, wie so oft, aber das ist ihnen eigentlich auch ziemlich egal, denn sie sind von ihnen Ideen überzeugt und sie haben einen sehr langen Atem und sie lassen sich auch nicht entmutigen, wenn mal eine Idee scheitert, so wie einst in Dänemark. Was war das für ein Projekt?
Das ist ein Projekt, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Da haben wir bei einem Wettbewerb mitgemacht für die Verpackung einer angeblich sehr ökologischen Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen, die halt ganz grün sein soll und ganz toll. Und da waren wir im Team mit einem dänischen Architekten, Bjarke Ingels, und haben damals dann eben den Vorschlag geliefert, den Schornstein der Anlage so umzufunktionieren, dass der eben tatsächlich Rauchringe macht. Das ist ein Unterschied zu dem Projekt jetzt, also keine Dampfringe, sondern Rauchringe, die dort den CO2-Ausstoß der Anlage konkret sichtbar machen sollten. Das heißt also, jeder Ring hätte eine halbe Tonne CO2 enthalten und das wäre am Himmel von Kopenhagen dann für die Bevölkerung zählbar geworden. Also das, was wir eigentlich nur sehr abstrakt aus den Medien kennen, ne, CO2-Belastung oder der Footprint, das ist irgendwie ein Problem, aber man kann das nicht sehen, wird dort dann eigentlich sichtbar. Das Projekt hat leider nicht geklappt und ist sicherlich eben, auch seitdem beschäftigen wir uns mit diesem Phänomen und begeistern uns dafür. Und das ist irgendwie auch vielleicht eine der Fußnoten, die hinter diesem Projekt jetzt steckt, dass uns das nie richtig losgelassen hat. Und dass wir deswegen dann irgendwann bei Kraftwerken ankamen, weil wir dachten, diese Kühltürme sind eben auch einfach immens beeindruckend und schön und sind ganz oft ja tatsächlich Landmarks, die man in der Landschaft, in den Regionen kennt, wo diese Kraftwerke stehen. Und wenn man ehrlich ist, ist auch ganz viele Orte, die ein Kraftwerk haben, die von dem Wandel betroffen sind, kennt man eigentlich nur, weil die ein Kraftwerk haben, weil das assoziiert war mit Protestbewegung und so weiter. Das sind also Orte, die von diesem Identitätscheck, der auf die zukommt, dadurch, dass die Kraftwerke abgeschaltet werden, ganz, ganz extrem betroffen sein werden.
Welche Rolle haben Kraftwerke denn in Ihrer Kindheit gespielt? Haben die eine Rolle gespielt?
Ja, so halb vor der Haustür. Wir sind beide in Mönchengladbach groß geworden und das ist ja am Niederrhein. Und da ist der Braunkohletagebau vor der Haustür sozusagen. Ich habe auch in Aachen studiert und da hat man das eben wirklich sofort vor der Haustür.
Sie möchten den Menschen ja etwas visualisieren. Das ist eine wichtige Ebene bei Ihnen und auch zum Nachdenken offensichtlich anregen. Wie klappt das denn so?
Ich glaube, das hängt sehr stark von den Projekten ab. Also nicht jedes Projekt ist ein Erfolg. Und gerade wenn man jetzt an so utopischen Ideen arbeitet, wenn man die so nennen will, ist es eben auch oft so, dass Dinge nicht klappen. Es gibt aber Projekte, die dann auch über lange Zeit laufen. Also eines unserer ersten Arbeiten, die wir gemacht haben, ist so eine Art Kommunikationshaut für ein Museum in Graz, das Kunsthaus von Peter Cook und Colin Fournier, wo wir die Außenfassade eben in eine Art künstlerisches Display verwandelt haben. Und das läuft bis heute und gehört heute auch irgendwie zu der Identität des Gebäudes dazu. Und da funktioniert das zum Beispiel eigentlich sehr, sehr gut. Das produziert auch Zeichen.
Nicht jedes Projekt ist ein Erfolg. Auch in dem Sinne, dass Leute in einem relativ frühen Stadium vielleicht schon sagen, ich habe eben gar keine Lust, mich mit dem gedanklichen Konstrukt zu beschäftigen, was da überhaupt dahinter steckt. Das interessiert mich nicht. Das ist Spinnerei.
Ja, ich weiß es nicht. Also ganz oft, glaube ich, ist schon ein Grundinteresse da. Also dass wir jetzt so auf eine fundamentale Ablehnung gestoßen sind in der Vergangenheit, war eigentlich nicht so oft der Fall, finde ich. Das Flussbad wurde eben schon mal genannt. Da war das eigentlich so, dass es eher so eine Art sympathische Spinnerei war. Ne? Also die Leute haben das einfach nicht ernst genommen in der Zeit, weil vielleicht Berlin da auch noch mit anderen Problemen beschäftigt war. Ähnlich kann ich mir das jetzt zum Beispiel bei diesem Fazitprojekt auch vorstellen, dass erstmal alle sagen natürlich, wieso, es geht ja erstmal um Arbeitsplätze, es geht um Ökologie und so weiter. Was kommt man jetzt mit so einem Quatsch, ja, zusätzlich Energie zu investieren im Prinzip, um so ein Projekt zu realisieren? Und dann vielleicht der zweite und dritte Gedanke führen dann dahin, dass die Sachen ja nicht alle so linear sind. Und dass am Ende, wenn man so einen großen Wandel begleiten will, dass es vielleicht aus vielen Komponenten bestehen muss, damit das am Ende dann auch für alle vertretbar und vielleicht zielführend wird.
Wie gehen Sie denn mit der Skepsis um, die da manchmal so mitschwingt? Gerade das Flussballprojekt, weil es jetzt sich so lange zieht, ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Also es wird Realität, aber zwischendurch brauchen Sie doch immer wieder einen sehr langen Atem, um zu sagen, nein, das ist unsere Idee, wir sind überzeugt und wir möchten auch andere davon überzeugen.
Ja, das haben wir jetzt über die Jahre gut gelernt. Also Ausdauer ist ein großer Aspekt dabei. Also ich komme jetzt nochmal zum Flussbad, weil es sich als Beispiel gut eignet, eben diese Idee, ein Stück Kanal in der Stadt umzubauen. Das ist ja ein Projekt, was dann über sehr viele Jahre gebraucht hat, und das Glück hatte, dann eigentlich vom Mainstream eingeholt zu werden. Es hat also im Prinzip Ideen in die Welt gebracht, die zu der Beginnzeit eben nicht Konsens waren und ein paar Jahre später schon. Also manchmal
die Zeit spielt für sie.
Ja, manchmal kann man auch ein bisschen warten. Das wäre jetzt bei dem Fazitprojekt mit der Abschaltung schwierig, weil da gibt es einen festen Termin. Also da müssen wir die Kurve schaffen rechtzeitig, sonst wird das mit diesem Projekt nichts.
Die Ausstellung, die jetzt heute in der Berlinischen Galerie startet und in der die Idee von Ihnen Rolle spielt mit den Dampfwolken, ich habe es extra korrigiert, nicht Rauch, sondern Dampfwolken, die also aus Kohlekraftwerken dann herausstoßen. Diese Ausstellung bezeichnet sich als Inkubator. Was heißt das genau? Also wie können wir uns das vor Ort vorstellen? Was gibt es da zu sehen? Wer tauscht sich mit wem aus?
Inkubator heißt erstmal, dass wir dort das Projekt präsentieren und vorstellen. Das passiert dort in drei thematischen Räumen, kann man sagen. Und wir zeigen, wie das Projekt funktioniert. Wir zeigen, wie das Projekt aussehen könnte. Und es gibt dann noch so eine Art Einführung, die eher stimmungsmäßig ist, um sich mit dem Kühlturm als Phänomen und als Bauwerk an sich auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eben diese Veranstaltungsreihe. Es gibt zwei große Podiumsdiskussionen, die innerhalb der Ausstellung auch stattfinden werden, wo wir uns diesem Projekt widmen, das hoffentlich damit weiterentwickeln und dann auf die nächste Stufe zu heben.
Weitere Details entnehmen Sie der Ausstellung dann bitte. Die heißt Fazit. Und dahinter stecken die Gebrüder Edler, auch bekannt unter Realities United. Danke für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Vielen Dank.
Wir danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Timo Grampes.